Agile Amped erzählt Geschichten darüber, wie Agilität und Menschlichkeit an den Arbeitsplatz gebracht werden und darüber hinaus. Inspirierende und provokante Stimmen sprechen über Themen wie Technologie und Wirtschaft bis hin zu gelebtem Wandel. Engagiert für den Aufbau einer agileren Welt. Agile Amped wird Ihnen von Accenture präsentiert.
Herzlich willkommen zum CFD GenAI Adventskalender Türchen Nummer 11. Heute in einer kleinen Sonderausgabe zu einer Hands-on Experience rund um das Thema GenAI. Ich bin euer Host Alexander Böser und heute mit mir ist Annalisa Löcher. Annalisa ist langjährige Beraterin bei Accenture Business Agility und wird uns heute im Rahmen des Podcasts ihre Hands-on-Experience zum Thema GenAI vorstellen. Bevor wir ins Thema gehen, Annalisa hat ein breites Portfolio an verschiedenen Kunden bei uns bereits gesehen. Das reicht von der Chemieindustrie über Risk und Insurance hin zu Telekommunikation und Pharma. Annalisa, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für die CFD GenAI Adventskalender Special Edition. Und schön, dass du da bist.
Hallo Alex, ich freue mich hier zu sein.
Cool. Dann, wir haben schon im Rahmen der anderen Türchen sehr viel über GenAI gehört, wo man es einsetzen kann, wie man es implementieren kann. Und so fände ich es super spannend, von dir zu erfahren, welche Berührungspunkte hattest du denn bisher damit? Und was waren deine Erfahrungen?
Sehr gerne. Ich habe den glücklichen Fall, dass bei meinem Kunden ChatGPT und andere GenAI-Dinge schon im Einsatz sind. Das heißt, ich konnte selber schon damit arbeiten, ein bisschen damit rumspielen und vor allem auch sehen, wie mein Kunde es einsetzt und auch plant, in Zukunft einzusetzen. Und davon erzähle ich euch ein bisschen.
Sehr cool. Wenn ich an unsere Kunden denke, im Kontext von GenAI, dann stellt sich für mich immer die Frage des Datenschutzes, der verschiedenen Herausforderungen bei der Implementierung von solchen Tools. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Ja, Sicherheit ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, den wir immer wieder hören bei Kunden, wenn sie von dieser Technologie das erste Mal hören. Das heißt, sie fragen dann, ja, können wir das nutzen? Was passiert mit den Daten? Wie sind die Einsatzmöglichkeiten da? Und das kann man so lösen. Und mein Kunde hat es auch so gelöst, dass man eine sichere Instanz aufsetzt. Das heißt, man hat da die Einbahnstraße, zum Beispiel ChatGPT zu nutzen. ChatGPT ist ja dann in einer gewissen Version abgebildet des Internets auch, ohne dann eigene Anfragen, Daten eben wieder zurück in den Algorithmus zu spielen und diesen Upload quasi da zu haben. Das heißt, man kann die Prompts nutzen, die Informationen nutzen, die ChatGPT da hat, aber läuft eben nicht Gefahr, seine eigenen internen Daten nach außen zu spielen.
Okay, cool. Verstehe ich das richtig, dass es nicht passieren kann, wie beispielsweise was durch die Presse gegangen ist mit Samsung, wo der Quellcode danach ChatGPT gewandert ist, weil man versucht hat, den Code zu optimieren. Also das würde in dem Kontext nicht funktionieren. Das meinst du mit dieser Einbahnstraße?
Ja, genau. Das war dann das gute Negativbeispiel, was du hier bringst, dass wirklich Entwickler da Codezeilen geschrieben haben und da interne Informationen nach außen gelangt sind. Das kann man verhindern, indem man nicht diese offene ChatGPT-Lösung nutzt, sondern eben in einer gesicherten Umgebung, in einer eigenen Instanz, die dann diese Daten eben nicht wieder zurückspielt nach oben.
Okay, das heißt, einer der großen Bedenkpunkte sozusagen schon mal ausgeräumt. Dann für mich, bevor wir ins Thema direkt einsteigen, wäre super spannend zu verstehen, gibt es irgendwelche Grundsätze im Umgang damit? Wird da der Nutzer nochmal bei euch explizit geschult oder wie kommt ihr dazu? Könnt ihr einfach einen Account kreieren?
Ja, ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, den guten Umgang zu finden mit so einer Technologie und mit sowas wie GenAI generell. Also mein Kunde, da hat das Unternehmen selbst sich auch ein paar Richtlinien, Guidelines festgelegt für die Mitarbeiter, um einfach nochmal transparent zu machen, wie funktioniert diese Technologie, wie könnt ihr sie nutzen und an was für Richtlinien sollte man sich da halten. Da gibt's zum Beispiel, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet, dieses ganze Datensicherheitsthema, also die möchten natürlich sicher gehen, dass ihre eigenen Daten geschützt sind, also dass man eben nur über diese offizielle Instanz sich in ChatGPT einwählt und nicht über einen eigenen Account, dass man selbst dafür verantwortlich ist, das, was einem dieses Modell zurückspielt, so behandelt, als hätte man es selbst produziert, also hätte man selbst recherchiert, als wäre das die eigene Arbeit. Nur dann kann eigentlich sichergestellt werden, dass man eben nicht sich dazu sehr darauf verlässt, würde ich sagen, was dieses Modell einem zurückgibt, dass man das kritisch hinterfragt, dass man selber hier auch Verantwortung übernimmt, wenn man das benutzt, genauso wie einfach sich bewusst zu sein, woher kommen denn diese Daten? Weil vom Grundsatz her ist so eine, so Large Language Modelle haben natürlich auch immer so ein Bias. Das kommt ja immer darauf an, mit was für Daten die trainiert werden. Das heißt, das ist einfach auch wichtig, vorsichtig zu sein, aware zu sein, sage ich jetzt mal, dass hier einfach verschiedene Dinge ausgeschlossen werden können. Also Randgruppen marginalisiert werden. Man kennt das vielleicht bei diesem Beispiel mit dem Bewerbungsscanner, dass dann eben nur weiße Männer zum Beispiel ausgewählt wurden, weil das Modell eben so trainiert wurde. Also dass man einfach bewusst ist, dass diese AI eben nur so gut ist wie die Daten, die darunterliegend sind und da durchaus auch Bias auftreten kann. Und auch ethisch eben, dass man zum Beispiel Mitarbeiterbewertungen nicht darüber laufen lässt, dass man immer noch diesen menschlichen Aspekt hat und nicht alles glaubt, was dieses Programm einem da ausgibt. Nichtsdestotrotz kann es eben die Arbeit stark erleichtern, also gerade so repetitive Prozesse, große Datenmengen durchsuchen und verarbeiten. Und auch hier drauf zu schauen, was für Kosten stehen dahinter, wenn ich auch sowas benutze, also Kosteneinsparungen, aber auch andererseits Kostengenerierung vielleicht, und sich solche Richtlinien transparent zu machen und dann eben die Mitarbeiter darin zu schulen.
Lass uns noch kurz auf dem Thema Ethik stehen bleiben. Also verstehe ich das richtig, dass ihr sagt, okay, ihr habt in irgendeiner Form eine Form von Code of Conduct, also wie gehe ich damit um, definiert, wie sind quasi die Rahmenbedingungen und wenn ich dich richtig verstanden habe, dass quasi der Mensch immer noch das handelnde Heft in der Hand hat und daher sagt, ich bin verantwortlich für meine Ergebnisse oder beziehungsweise du bist verantwortlich für deine Ergebnisse. Das heißt, das wird nicht abgegeben, sondern es wird explizit gesagt, du als Mitarbeiter bist immer noch für das Arbeitsergebnis verantwortlich.
Ich glaube, du hast das gut zusammengefasst. Genau so ist es. Also es gibt diesen Code of Conduct, der eben festschreibt, dass man das quasi mit Eigenverantwortung und Bewusstsein benutzen kann und darf und soll. Und dem aber dann eben nicht die menschliche Komponente sozusagen abhanden kommt.
Okay, das klingt spannend. Das war mir noch nicht so bewusst, dass es solche Rahmenbedingungen gibt, sind aber mit Sicherheit absolut sinnvoll in dem Kontext. Vielen Dank. Dann hast du gerade schon angesprochen das Thema Messen, Kosten, Zahlen. Ich sag mal, wir als Agilisten wollen ja auch gerne immer Sachen messen, um sie besser zu machen, um sie zu verstehen. Was messt ihr denn in dem Kontext oder welche Zahlen habt ihr denn in dem Kontext?
Also eine Sache, die mein Kunde benutzt, die ich ein ganz cooles Feature finde, ist, dass man auf dem Frontend direkt einen kleinen Feedback-Button hat, auf den man anklicken kann, wie viel Zeit hat dir dieses Tool heute gespart? Also 10 Minuten, 20 Minuten, 60 Minuten und einfach schon dadurch durch diese kleine, schnelle Abfrage aggregieren kann und da auch Statistiken zeigen kann, wie viel Minuten haben wir insgesamt als Unternehmen durch diese Technologie vielleicht schon gespart. Und das sind ja noch alles rudimentäre Funktionen, die da genutzt werden, also mit ChatGPT-4. Das heißt, die bestimmte Version des Internets ist vielleicht auch noch nicht trainiert mit internen Firmendaten in dem Fall. Und trotzdem hat man dann eine schöne Übersicht zu sehen, wie viel Minuten einfach an so repetitiven Aufgaben eventuell da gespart werden konnten. Auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn ich so eine Suche mache bei ChatGPT, kostet das natürlich auch Ressourcen im Sinne von Serverkapazitäten und auch CO2-Emissionen, ne? Da muss man sich auch bewusst sein und da hat man ganz nett neben seinem eigenen User-Profil eine kleine Übersicht, wie viel CO2-Emissionen man generiert hat mit seiner gesamten Benutzung der Software, mit der Benutzung des Programms. Und ich glaube, allein dadurch hat man einfach so einen respektvollen Umgang, damit jetzt nicht jeden kleinen Kram da oder zum Spaß sich da Prompts und Dinge ausgeben zu lassen, sondern ist auch wirklich sinnvoll, fürs Unternehmen, glaube ich, zu nutzen durch diese Visualisierung.
Okay, cool. Das heißt, ich kann das Ganze nochmal bewusst machen, was es für eine Konsequenz hat. Nachhaltigkeit mit Sicherheit auch einer der Megatrends neben Gen AI. Spannend. Dann lass uns doch in die Anwendungsfälle reingehen. Du hast gerade gesagt, ihr habt in dem Sinne zwei Anwendungsfälle. Einmal, dass ihr ChatGPT nutzt und einmal, dass ihr noch eine weitere AI darüber hinaus nutzt. Magst du uns einmal durch die Anwendungsfälle führen?
Wir haben ChatGPT zum Beispiel genutzt in einem Product Workshop, also in der Rolle da auch als agiler Coach zusammen mit den Product Ownern hatten wir einen Workshop geplant, bei dem wir das Product Backlog nochmal neu bewertet haben, nochmal in so eine Analysephase, Exploration-Phase reingegangen sind. Und da haben wir dann auch zusammen mit ChatGPT uns als Team inspirieren lassen. Wir hatten da so eine kleine Brainstorming-Session, wo jeder das Tool mal benutzt hat für 5 bis 10 Minuten, da wirklich mal ganz frei den Markt analysieren konnte. Und da kamen wirklich total interessante Sachen raus, wo man sonst vielleicht hätte ein bisschen länger mit so einer Analyse durch Google sich durchsuchen müssen und auch Verknüpfungen eben, Programme hätte sich ausgeben lassen müssen. Das war total auch witzig fürs Team. Es hat auch den Leuten total viel Spaß gemacht, dann mit so einer Technologie in Berührung zu kommen, damit rumzuspielen und auch wirklich eben mal neue Ideen zu generieren, immer eben auch in dem Kontext, den ich vorhin erwähnt habe, also das zu hinterfragen, ist das wirklich was wir brauchen können? So, oh wow, das ist ja interessant, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn für uns. Also wirklich so in Dialog mit dem Tool eigentlich so ein bisschen zu stehen, anstatt das einfach eben jetzt sage ich mal als wahr und richtig anzunehmen, sondern wie als Dialogpartner mit in diese Ideation-Phase mit reinzunehmen. Und das war einfach total cool. Kann ich sehr empfehlen, das mal in so einem Product-Workshop da auch einfach als weiteres Analyse- und Input-Tool mit reinzunehmen, eben ohne da Angst zu haben, dass da eben was Schlimmes passiert. Aber trotzdem eben einfach zu hinterfragen, genau, was sind das für Antworten, kann ich da wirklich was mit anfangen, also es dann auch nochmal zu überprüfen in einem zweiten Schritt, aber so als ersten oder anderen Impulsgeber ist es auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Mhm. Du hast gerade gesagt, die Angst davor nehmen, das heißt, und diese Neugier wecken, das heißt, da gab es nicht die Sorge von wegen, mein Arbeitsplatz wird jetzt überflüssig durch Gen AI oder ich habe jetzt nichts mehr zu tun dadurch. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie da so die Situation ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Ängste gibt es auch trotzdem. Und wir haben auch in dem Team dann darüber gesprochen, wie sich die Leute dann auch fühlen, wenn du so eine neue Technologie da mitbringst. Ich glaube, einmal, was du gesagt hast, diese Neugier wecken, einfach das mal ausprobieren, damit rumspielen, sich wirklich inspirieren lassen, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, um die Leute da mal näher ranzuführen und eben zu zeigen, was das Tool auch kann und was eben vielleicht auch nicht. Andererseits auch diesen menschlichen Aspekt, den du hattest und gerade als Coach in dem Team, weil es kam auf jeden Fall Bedenken auf zu sagen, das macht mir aber Angst, diese Technologie, ist das was, was mir eben vielleicht mein Job wegnimmt und da einfach eben reinzuschauen und es eben auch sachlich zu bewerten und zu sagen, was kann denn das Tool und wie kann es eigentlich meine Arbeit bereichern und eher eben diese automatisierten Tasks mir abnehmen. Es ist ja auch ein ganz bestimmte Type of Work, die mir so ein Tool abnimmt. Genau, aber da auch einfach im Dialog zu bleiben, ohne eben Angst zu haben, es auszuprobieren und wirklich zu hinterfragen, was man damit tun kann und was auch nicht.
Ja, super, vielen Dank. Dann lass uns noch ganz kurz drauf schauen. Wir haben jetzt viel von ChatGPT gesprochen und dem Anwendungsfall. Das heißt, das geht aber noch nicht auf die Firmendaten. Wir hatten ganz am Anfang gesprochen darüber, dass es ja so eine Art von Einbahnstraße gibt. Das heißt, dass keine Firmeninternas da geleakt werden. Habt ihr denn irgendeine Möglichkeit, auch in der Firma auf die Ressourcen zuzugreifen?
Genau, bei meinem Kunden ist es so, dass sie neben ChatGPT, was ja eben dieses internetbasierte LLM ist, auch noch eine interne GenAI nutzen, wo die on-premise dann gehostet wird. Das heißt, die geht nicht raus, die aber auf die internen Dokumente und Daten zugreifen kann. Das funktioniert dann ähnlich wie so eine Power Search. Das heißt, da kann ich mir bestimmte Dokumente ausgeben lassen, die auch miteinander verknüpfen und dort auch Reports erstellen, mir also auch da sehr viel Sucharbeit sparen. Und die haben das sehr clever auch gelöst mit den Berechtigungen. Das heißt, ich könnte ja das Bedenken haben, jetzt habe ich da so eine Power Search. Das heißt, wie verwalte ich meine Nutzerberechtigungen im SharePoint zum Beispiel, weil ja nicht alle Personen sollen auf alle Daten auch gucken, auch intern. Und da haben die das Modell eben so gebaut, dass anhand deines Logins im Frontend deiner User-Berechtigungen bleibst du eben dann stehen an der Stelle, an der du Dokumente nicht sehen solltest. Das heißt, du kannst dem Programm diese Prompts geben, das spielt dir auch was zurück, aber Dokumente, auf die du keine Zugangsberechtigung hast, die bekommst du sozusagen nicht ausgegeben, die erscheinen dir erst gar nicht. Dass du da auch sichergestellt hast, dass auch intern es sozusagen dieses Sicherheitsnetzwerk gibt und trotzdem du dich bemächtigt fühlst, dich in deiner Arbeit sozusagen unterstützt fühlst, auch wenn du nicht alle Berechtigungen hast, dass es dir was Sinnvolles zurückspielt und da auch Daten kombinieren kannst, so wie du sie brauchst.
Spannend. Da freue ich mich schon. Ich glaube, Microsoft hat was Ähnliches in der Mache, das Copilot für Microsoft 365. Das würde mir auch einiges an Zeit ersparen auf der Suche nach wichtigen Dokumenten. Vielen Dank, Lisa, dass du uns durch die zwei Anwendungsfälle einmal geführt hast. Zum Abschluss wäre es für mich und die Zuhörer bestimmt nochmal interessant, so deine Quintessenz des Ganzen zu verstehen. Wo geht die Reise hin? Was nimmst du aus den Erfahrungen, die du bis jetzt gesammelt hast, für dich mit?
Ich glaube, die Reise geht noch weiter. Ich glaube, was wir gerade im Moment davon nutzen können, ist auf jeden Fall noch zum Teil eben kritisch zu betrachten. Es hilft eben, keine Angst davor zu haben und sich kurz anzuschauen, wo kommen meine Daten denn her? Könnte es eben sein, dass da gewisse Aspekte nicht berücksichtigt wurden, Stichwort Biases. Aber diese Modelle werden sich auf jeden Fall auch wahrscheinlich sehr schnell so verbessern, dass wir vielleicht da auch so große Datenmengen verarbeiten können, wie es menschlich eben gar nicht möglich ist. Und da einfach drauf zu schauen, dass man jetzt eben zum Beispiel so ein Code of Conduct auch übergreifend festlegt, dass man den Leuten die Informationen gibt, wie sie das benutzen können, dass wir da ethisch mit umgehen können, alle zusammen in Zukunft, ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Und ansonsten alles, was das menschliche Gehirn an Datenmengen dann irgendwann nicht mehr verarbeiten kann, da besteht riesiges Potenzial. Also wir hatten über verschiedene, jetzt in dem Unternehmen Anwendungsbeispiele gesprochen, aber generell alles, wo es um neue Wissensgeneration geht, also bei Ärztediagnosen, bei großer Analysen von Datenmengen in der Produktion auf jeden Fall auch. Also ganz verschiedene Anwendungsbereiche könnte ich mir vorstellen. Generell Softwareentwicklung, neue Produktentwicklung, wo einfach diese Technologie uns als Menschen unterstützt mit der Automatisierung von Tasks, die wir als Menschen vielleicht nicht so gut machen können, sodass wir uns auf andere Kernkompetenzen und Skills fokussieren können. Das heißt vielleicht auch wieder mehr menschliche Aspekte, Kommunikation, Transformation in den Fokus nehmen. Das heißt, ich persönlich nehme es auch als Unterstützer meiner Arbeit als Coach, aber habe jetzt persönlich noch nicht so große Angst davor, ersetzt zu werden. Aber ja, einfach ein bisschen sich damit beschäftigen, es auszuprobieren und mit ethischen Richtlinien die Potenziale nutzen.
Super, vielen Dank. Das heißt, der Mensch bleibt weiterhin im Zentrum. Du sagst, wir können viele Dinge extrem beschleunigen, nochmal neue Impulse generieren, aber im Wesentlichen bleibt der Mensch im Zentrum und kann das als Input benutzen, um dann entsprechend sich auf seine Kernkompetenzen zu fokussieren. Das heißt, wir haben mehr Zeit für menschliche Interaktion, für das vielleicht Durchführen von Workshops und haben dann weniger in der Vor- und der Nachbereitung vielleicht zu tun, was der ein oder andere von uns vielleicht auch nicht so gerne macht. Perfekt. Vielen Dank, Lisa, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns aufzunehmen. Für mich waren viele spannende Erkenntnisse dabei. Ich hoffe, für unsere Zuhörer auch.
Danke dir, Alex, und allen eine schöne Vorweihnachtszeit.
Danke, dass Sie sich diese Ausgabe von Agile Amped angehört haben. Wenn Sie etwas Neues erfahren haben, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Freunden, Kolleginnen oder Kunden von diesem Podcast erzählen. Für weitere inspirierende Gespräche abonnieren Sie Agile Amped auf Spotify oder Apple Music. Wenn Sie eine Idee für ein Thema oder Feedback zu einer Episode haben, senden Sie uns eine E-Mail an agileampedisg@accenture.com.